Karlsruhe, Benz, Herz, DM, Kit, Fächer, Stadt, Schloss, Residenz des Rechts, KC, Wildpark, Winnie Schäfer, Heidi Klum, Mark Forster, Smudo, Fuß, Garden, Lemon Tree, Hans Thoma, Kunsthalle, Bundesgerichtshof, Verfassungsgericht, Ettlinger Tor, Café E-Meile, Schloss, Lichtspiele, ZKM, Götz, Werner, Drogeriemarkt, Karlsruher, Majolika, Günther Klotz, Anlage, Das Fest, Rheinhafen, Turmberg, Durlach, Becker, Schloss, Platz, Tram, Badisches Landesmuseum, Stadttheater, Benz, Patent, Motorwagen, Heinrich Herz, Schule, DM-Zentrale, Wildpark, Stadion, Majolika, Keramik, Alb und Rhein, Residenz des Rechts und alles echt. Und echter als echt ist. Bringt die Mics in den Club, 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 Club.
Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between. Wir haben Folge 284 am 6.11.2025. Und findige HörerInnen haben bemerkt, dass letzte Woche nichts kam. Ihr wisst es, Daniel ist auf der großen Let's Dance Tour. Ich bin auf der großen, ja, wie kann man das sagen, ich bin gerade nicht aufzufinden in Hamburg, aber trotzdem findet man immer eine kleine Seele, die Bock hat, in diesen Podcast einzutreten. Und heute ist sie eine kleine Seele aus Karlsruhe. Karlsruhe, bist du jetzt du bist Karlsruhe, oder nicht? Oder bist du überall?
Ich bin überall, aber ich bin...
Joe Astray ist überall.
Ich bin neu zurück in Hamburg tatsächlich.
Nein!
Das wusstest du noch gar nicht.
Das wusste ich noch gar nicht.
Deswegen bin ich auch hergelaufen.
Und ich habe schon gedacht, so wie Alter...
Aus Karlsruhe.
Jetzt kommst du hier mit einem Caravan oder mit einem Van oder mit einem Zug oder und dachte ich ja so extra für diesen Podcast aus Karlsruhe wieder hierher und jetzt bist du scheiße wieder Hamburger oder was?
Ich wäre extra aus Karlsruhe gekommen, wenn Daniel Hüttmann auch hier gewesen wäre.
Daniel Hüttmann ist, dann kommen sie alle.
Dann wäre ich extra gekommen.
Geil.
Ja, und ich hätte mich auch gefreut, Daniel heute zu sehen, aber der ist... Wo ist der unterwegs schon wieder? Herrenmagazin?
Let's Dance.
Wirklich?
Der ist wirklich für Let's Dance unterwegs. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, aber er macht da halt Tourmanagement.
Cut.
Das ist mir doch scheißegal. Daniel Hüttmann. Aber geil, du bist wieder in Hamburg. Darf ich fragen, warum du nach, du warst 4 Jahre warst du weg, oder? Oder 3?
Nee, es waren 4. Also ich bin in der Pandemie, habe ich Hamburg verlassen.
Zu Recht.
Ja, genau. Und es waren 4 Jahre. Also die Pandemie habe ich dort verbracht und letztendlich ist bei mir der Wohnort auch immer so ein bisschen egal gewesen, weil ich halt einfach immer viel getourt bin, bis auf in der Pandemie. Und Karlsruhe war eine gute Auszeit. Gleichzeitig fehlte mir, so sehr ich Karlsruhe mag, da auch ein bisschen einfach die Perspektive.
Als Musiker oder als Mensch?
Sowohl als auch, muss ich wirklich sagen.
Das heißt, es gibt weniger Türen, die sich öffnen können. Oder es gibt weniger Bars, die die Türen öffnen können.
Es gibt weniger Bars, aber dafür ein paar sehr schöne und das reicht dann auch. Also ich mag Karlsruhe total. Aber mir fehlt einfach die Perspektive dahingehend, dass ja, du kannst da halt als Mensch.
Mensch in Karlsruhe.
Ich habe einfach hier mehr Aufträge, so ganz einfach. Ich habe in Hamburg mehr Aufträge und mehr Perspektive und habe hier einfach auch viele Freunde. Und in Karlsruhe war es halt immer so, ich habe eine Phase getourt oder ich habe viel getourt. Ich hatte ein paar Gitarrenschüler, das habe ich mir in der Pandemie herangezüchtet und habe angefangen, Kids vor allem vorwiegend an der Gitarre zu unterrichten. Und dann war aber immer so in Phasen, wo du gerade nicht auf Tour warst, und aber irgendwie arbeiten musstest, gab es irgendwie das eine Café, die eine Bar, wo ich arbeiten wollte und konnte. Das mache ich aber nun schon seit vielen, vielen Jahren und da habe ich gerade einfach keinen Nerv mehr drauf gehabt. Und
bist du raus aus der Gastro?
Ich bin für den Moment zumindest raus aus der Gastro und immer wenn man mich in der Gastro trifft, dann kann man mir eigentlich auf die Schulter klopfen, weil dann läuft irgendwas falsch.
Man fühlt das irgendwie, oder? Also wenn man so raus aus der Gastro ist, das ist ja irgendwie blöd zu sagen, wenn wir uns jetzt hier zum Podcast in der Hebebühne treffen und ich einfach denke, Alter, schon 10 Jahre in diesem verfickten Laden. Wir feiern dieses Jahr 10-jähriges. Also eigentlich ganz so raus aus der Gastro ist man nicht, aber aus diesem, bei mir ist es so aus dem, ich mag mich nicht mehr hinter der Bar stellen. Man hat unfassbar viel Spaß gehabt, man hat richtig lange Nächte gehabt, man hat ganz, ganz viel Trinkgeld gemacht und hat ganz, ganz viel Geld nebenbei verdient. Und trotzdem möchte ich das nicht mehr machen, weil ich denke, ich bin raus.
Ja, das fühle ich sehr, ja. Hauke. Ich fühle das sehr. Ich glaube, das war auch einfach, fällt mir so ein bisschen auf, früher alles leichter. Im Sinne von, im Sinne von festzustellen, dass man einfach nicht mehr Mitte 20 ist.
Ich möchte gerne ein Phrasenschwein jetzt hier hinschmeißen.
Ja.
Wo wir unser Trinkgeld reinwerfen können.
Oh, das wäre schön.
Das wär
richtig gut. Sollen wir das machen? Was hat ja keiner mehr Bargeld von uns?
Doch, ich bin über ein, nee, jein. Es gibt so Phasen, wo ich wirklich sehr viel Bargeld habe. Das liegt aber daran, dass mir Menschen dann, wenn ich ihnen Geld leihe, das dann nicht überweisen, sondern mir das in Bar in die Hand geben und dann habe ich wieder Bargeld. Aber ansonsten bin ich so ein richtiger Kartenzahler geworden. Obwohl ich früher mal gesagt habe, für mich ist es wichtig, eigentlich das meiste mit Bargeld zu zahlen. Und ich bin so ein Typ, kennst du ja, ne? Hier, wenn du bezahlst mit der Karte und dann siehst du, wie viel Trinkgeld willst du geben? 5, 10, 15, 50 mhm. Prozent. Bist du so ein Draufdrücker und sagst halt, hier kriegst du 5%? Oder bist du hier derjenige, der sagt, ich bezahle den Originalpreis, aber ich habe hier noch 5 € in der Tasche und leg das da mal mit hin?
Sowohl als auch. Also ich habe tatsächlich, seitdem ich nicht mehr in der Gastro arbeite,
kein Geld mehr,
kein Bargeld mehr. Manchmal gibt's noch Konzerte, die auf Food sind, dann habe ich wieder Bargeld und dann gebe ich das den Tipp ganz gerne einfach so in Bar.
Ich auch. Ich finde, das ist was Persönliches und es gibt ja manchmal so Gerüchte, dass es so die ein oder anderen BarinhaberInnen gibt, die dann so dieses, also es verschwindet. Mal oft verschwindet das so halt einfach. In irgendwelchen schwarzen Löchern oben im Büro verschwindet so Trinkgeld aus der EC-Zahlung. Verschwindet das einfach so.
Ja.
Keine Ahnung. Habe ich mal gehört, dass es so passiert. Ja. Und oft ist es halt auch so, dass auch bei, gerade hier Lieferando, Volt und Co. auch gesagt wird, so bitte gebt uns lieber das Trinkgeld bar, als dass ihr das mit angebt.
Das ist eine Schweinerei, weil es denen abgezogen wird wahrscheinlich dann doch. Was aber auch ein perfider Trick ist, ist mir vor kurzem als Freund von guten Drinks in der Bar aufgefallen, ist, wenn du in Hamburg in eine Kneipe gehst, in manche, ist es so, dass du nochmal Pfand auf das Glas bezahlen musst, wenn du jetzt irgendwie was Schickeres trinkst. Und dann wird dir quasi bei der Abrechnung mit Karte, wird dir der Preis für den Cocktail, sagen wir mal 14 € plus 10 € Pfand aufs Glas, bis bei 24. Und dann gibst du den Tipp quasi 10%, 20% oder 30%
auf das
mit
Pfand,
auf das ja. Pfand. Ja.
Aber ich bin ein Mensch, der immer gibt, auch wenn er keins hat.
Absolut. Gerade wenn man mal hinterm Tresen geschuftet hat, weiß man einfach, wie es ist. Und die Leute müssen einfach gut bezahlt werden, weil es ist einfach eine sauharte Arbeit.
Das wird aber nicht ganz geil, wenn es halt auch so bei Bands laufen würde. Die kriegen dann halt auch, wenn sie richtig gut gespielt haben, am Abend dann doch noch mal ein bisschen mehr, weil es richtig gut war.
Oh. Ja.
Auf der anderen Seite habe ich schon gehört, dass, ich meine, das sind hier so nur so Hörensagen-Sachen. Das ist eine neue Generation von neuen Zuhörenden, sehr, sehr gesund leben, weniger Alkohol trinken, was ich überhaupt gar nicht verstehen kann, weil ich dachte halt eigentlich, die 20er sind dafür da, sich komplett alles wegzuschießen, um dann in den 30ern zu verstehen, warum man das gemacht hat. Oder auch nicht. Und dass die Barumsätze eigentlich, gerade bei jungen Publikum und bei jungen Acts, teilweise Richtung 50% weniger, 40% weniger, 60% weniger gehen, sodass man auch so vielleicht sagt, naja, vielleicht sollte man den jeweiligen Agenturen dann auch sagen, es müsste es eine Mindestumsatzpauschale geben, was ich total strange finde.
Ja, also keine Ahnung, ich bin so nicht, finde das aber irgendwo auch vielleicht ganz schlau, ein bisschen weniger zu saufen.
Du bist doch solo unterwegs.
Ja.
Bist du über Wohnzimmerkonzerte unterwegs oder buchst du den Kram selber oder wirst du gebucht?
Alles.
Alles.
Die ganze Bandbreite. Also ich habe ein Profil bei Sofa-Concerts zum Beispiel. Darüber mache ich recht viel. Das sind immer so Shows, die ich gar nicht poste oder so. Ne? Das läuft halt so nebenbei. Oder Hochzeiten spiele ich über diese Plattform zum Beispiel. Das finanziert mir irgendwo auch das Tourleben so ein bisschen mit, ne? Weil wir wissen, dass Clubshows einfach nicht mehr richtig gut bezahlt sind, weil sie keiner mehr bezahlen möchte oder kann. Und ja, also Wohnzimmerkonzerte mache ich, Hochzeiten mache ich, und wenn es hart ist, mache ich auch mal eine Firmenfeier.
Ich glaube, wenn du jetzt Hochzeiten gesagt hättest und mein 20-jähriges Ich würde hier stehen, ich wäre voll anti. Wie kann man denn auf Hochzeiten spielen?
Ja.
Aber jetzt, wenn ich das höre, würde ich sagen, ja, weil irgendwie muss man doch die Sachen auch bezahlen können. Und in Hochzeiten liegen immer so viel Geld. Ich denke halt manchmal, so, es sind so HochzeitsmusikerInnen, / TraurednerInnen, so am Start, wo du denkst, so, Alter, wer hat denn die gebucht? Die spielen dann irgendwie so 3 Songs. 2 davon sind so Disney-Songs. Keine. Und gehen dann irgendwie mit 1.500 Euro nach Hause. Und ich denke, was, wenn wir eine Tour spielen, bin ich froh, wenn wir wie 1.500 Euro auf der kompletten Tour gemacht haben und irgendwie plus minus null rausgehen.
Ist ja genau so. Also ich glaube, bei mir ist das Konzept ein bisschen, wenn ich eine Hochzeit spiele, freue ich mich immer, weil das mir in etwa 2 bis 3 Minijobs, ich rechne mal Minijobs, quasi finanziert, die ich dann nicht machen muss. Dann bin ich sehr froh und ein Kumpel meinte vor kurzem zu mir so ein bisschen, ja, wieso machst du denn so eine Scheiße, so wie du halt mit 20 gedacht hattest, ne? Wieso spielst du denn diese Hochzeiten, das ist doch völlig öde. Aber ist es eben finanziell ganz gut und B, ist es insofern ganz spannend, dass ich dann doch dadurch immer mit neuen Songs konfrontiert bin, mir diese auch drauf zu schaffen, anzuhören und dadurch halt einfach immer was lerne als Musiker.
Das klingt sehr pragmatisch.
Aber ja.
Du hast ja recht, du bist halt immer im Saft. Als ein Künstler, der, sagen wir mal so, in einem Jahr vielleicht nur, weiß ich nicht, 15 bis 20 Gigs hat oder jemand, der halt eigentlich jedes Wochenende spielt. Ich habe das gesehen bei Matze Rossi.
Ja.
Der hat ja schon relativ früh damit angefangen. Eigentlich auf der einen Seite ein super ernstzunehmend ist halt so, das klingt so abwertend. Du bist so, gibt es ein geiles englisches Wort für. Ich sage, er ist ein ernstzunehmender Künstler, der immer wieder neue und wirklich gute Alben halt rausbringt, aber schon vor Corona oft halt auch auf diesen Sofakonzertgeschichten halt unterwegs sind und sich dadurch eine wahnsinnig große Fanbase aufbaut, die dann wiederum alle dann zu den Konzerten kommen, wenn er mit der Band unterwegs ist. Und dann zum Beispiel im Knust spielt, was ich einen ziemlich nice Move finde.
Absolut, ja. Ich habe auch, höre immer mehr, dass es Tendenzen gibt mittlerweile bei Labels, Promoagenturen etc., dass die ihre Acts, bevor die eine offizielle Tour spielen, erstmal auf eine Wohnzimmerkonzerttour schicken. In den Städten, wo sie ohnehin 2 oder 3 Monate später spielen. Einfach weil sie Angst haben, dass keiner kommt. Also sollen wir jetzt auch nochmal davor im Kiosk spielen, im Wohnzimmer spielen, Flyer verteilen für die Show, die dann in 2 Monaten ist, in der Hoffnung, dass dann halt mehr Leute kommen.
Ah, dieses Musikerdasein, warum hast du das bloß ausgesucht? Um eine gute Platte zu machen. Du wolltest doch eine Werbung für deine Platte machen. Aber wir rasen hier durch die Themen.
Ja, ist ja so. Aber ich meine, wir kommen ja auch alle von irgendwo, ne? Und genau, also ja, ich habe eine neue Platte aufgenommen, die im Dezember kommt und damit gehe ich auf Tour, genau so ist es. Stories from the Upside Down heißt das Album.
Der Name ist Programm.
Ja, ist so. Was soll ich sagen?
Das ist dein erstes Soloalbum seit?
Oh, 2019, glaube ich, kam mein letztes Album als Joe Astray. Das war aber tatsächlich kein Soloalbum, das war eine Fullband. Und dieses Mal, wahrscheinlich auch aus pragmatischen Gründen, weil ich es sonst auch nicht gemacht hätte, habe ich das komplett alleine dieses Mal machen wollen, weil es einfacher war und ich Lust hatte, das komplett runterzubrechen.
Wo warst du im Studio?
Ich war nochmal im Studio Nord in Bremen bei Gregor.
Also für die findigen HörerInnen wissen ja, dass Joe Astray, du warst ja früher einfach auch Teil von Fluppe. Und Fluppe hat damals auch aufgenommen in Bremen, oder?
Richtig, genau, ja.
Okay, und jetzt die während du dir eine Zigarette drehst, jetzt den Bogen zu schaffen, das wäre der Hit. Ich muss mal ganz kurz sagen, ich bin richtig scheiße im Arsch. Merkt man das? Ich habe jetzt gerade alles in die ersten 13 Minuten hineingegeben an Energie und merke halt gerade, ich kriege keinen Bogen. Und deshalb trinke ich jetzt einfach mal diesen Cremant und versuche mit dir in dieses Gespräch zu gehen zu, wie heißt das Album? Tales from the Upside Down.
Stories from the Upside Down, richtig.
Stories from the Upside Down. Wie lange hast du daran geschrieben?
Gar nicht so lange. Ich habe ganz lange gar nichts geschrieben und habe mich dann im Januar letzten Jahres hingesetzt und habe eigentlich in einem Monat alle Songs geschrieben.
Mhm. In einem Monat?
Dann nichts anderes gemacht in dem Monat. Das ist bei mir manchmal so, ich krieg's im Alltag schwer unter, Ruhe zu finden, Songwriting so zuzulassen, und hab mir dann wirklich den ganzen Januar letzten Jahres eben blockiert, wirklich nichts anderes gemacht, außer Songs zu schreiben und dann eigentlich direkt Demos produziert und die an den Produzenten geschickt und diese dann im September aufgenommen. Ich meinte noch zu dem Produzenten eben, dass ich mir nicht sicher bin, ob die überhaupt schon so weit sind, um sie aufzunehmen. Er meinte, gerade das findet er total spannend, diese Rohdiamanten einfach dann genau so zu nehmen, wie sie sind und aufzunehmen. Und habe dann mit Gregor zu zweit 10 Tage im Studio verbracht und das war eine schöne Zeit und das tat mir auch gut.
Wenn ich fragen darf, wie oft standest du vor diesem Moment, dass du sagst, eigentlich, jetzt ein neues Album zu produzieren, gar nicht mehr meins? Oder war immer noch Feuer, hört sich so dumm an, aber war immer noch Feuer dafür da, zu sagen, okay, mit dem, was noch gerade da ist, kann ich so etwas anzünden, weil aus der Erfahrung heraus habe ich gemerkt, so immer, wenn man in so einem Lauf ist, also du produzierst ein Album, dann bist du auf Tour, spielst Festivals, und dann setzt du dich nach 1,5 Jahren wieder ins Studio und machst genau den gleichen Kladderadatsch und wenn du das halt so in einem, also in so einer Taktung machst, dann ist das irgendwie so drin und es ist irgendwie so im Körper. Und wenn dann aber auf einmal so eine Ruhephase kommt von, merke ich ja selber, dass man sich zu viele Gedanken macht und einfach denkt so, was soll der Scheiß eigentlich?
Ja, absolut.
Hallo!
Absolut. Also ich war ja so ein bisschen in der Mühle gefangen auch. Also habe alle 2 bis 3 Jahre mit unterschiedlichen Projekten, wie gesagt, also 2019 mit Joe Stray in Bremen angefangen, mein Fullband-Album aufzunehmen. Dann haben wir drumherum, davor, danach mit Fluppe alle 2, 3 Jahre, weiß jetzt nicht genau, wie die Zahlen stimmen, aber halt Alben aufgenommen. Das bedeutet ja dann auch immer, dass du diesen Zyklus betrittst von eben, was du gerade sagtest, ne? Videodrehs, Promo, Touren, davor die Aufnahmen. Und dann geht's eigentlich die ganze Zeit so weiter. Und ich habe jetzt eine kleine Pause gebraucht, bevor ich weitermachen konnte. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt und freue mich, das rauszubringen. Und habe aber ja auch die Freiheit mit meinem Solo-Projekt, nicht die ganze Zeit irgendwas bedienen zu müssen.
Bist du eher Typ High Spencer oder eher Typ Sesamstraße?
Habt ihr nicht mal bei einem Konzert im Knus von uns genau das verkörpert? Waren das nicht die zwei, die da oben saßen?
Das waren die Muppets.
Das waren die Muppets, ja. das waren die Muppets.
Witzig, darüber habe ich, wir waren bei Augen auf dem Konzert.
Ach, warst du da im Knust?
Oh, alter Schwede. Also wer Augen nicht kennt, muss das mal gesehen haben. Es war, also ich wurde gut unterhalten, aber insgesamt war es das erste Mal, dass ich auf einem Konzert gewesen bin, wo im Nachhinein aus Frustration vom einem Teil des Publikums Flaschen auf die Bühne geworfen wurde.
Ich habe gehört, dass es schlimm war. Es war gut verkauft, aber es war schlimm.
Ja, ich glaube, es waren fast 300 Leute da, die jetzt erwartet haben, jetzt spielt hier eine Band. Und als erstes waren da so 2 Schaufensterpuppen. Und hinten war so ein selbstgemaltes so ein Backdrop mit dem Namen Reggae, aber mit R-E-G-I. Und die haben circa also 20 Minuten ein Reggae-lastiges, also die Hamburger wurden beleidigt mit Reggae-Musik.
Ja. untermalt dann, mit KI-Texten oder sowas.
Ja, und dann haben Augen halt irgendwie so ein Best of der neuen Alben gespielt. Ne, gespielt will ich nicht sagen. Laufen lassen. Ein Typ mit der Strumpfmaske war auf der Bühne, der so getan hat, als wenn er singen würde. Und so ein super trainierter, dünner Dude am Bass, der eher sich bewegt hat, als wenn er bei Limp Bizkit spielen würde. Und zwischendurch wurde dann Hamburg auseinandergenommen mit nicht mit KI-Ansagen, aber mit Ansagen.
Mhm. Wieso bist du da hingegangen? Hat sich interessiert oder?
Ich wollte sehen, wie das ist. Also ich wollte sehen, wie dieses Kunstprojekt ist. Mir wurde schon berichtet, im Hafenklang war es auch so, eigentlich im Prinzip genau so. Und es wurde auch schon gesagt, dass es in Berlin auch eine Situation gegeben hat, da waren die gar nicht da, sondern haben nur zwei Schaufensterpuppen auf der Bühne gehabt. Und ich wollte mir dieses Massaker halt einfach mal geben, weil ich finde, was die musikalisch machen oder was textlich da passiert, so dieses Schießen in alle Richtungen, also wirklich in alle Richtungen, ist super intelligent, ist irgendwie so eine perfekte Mischung aus Deichkind, Helge Schneider und Onkel Hotte. Mhm. So, und das Schlimme daran ist, die produzieren fantastische Ohrwürmer. Und es ist auch das erste Mal, dass so eine Band, wo ich sage, das ist Punk. Seit langer Zeit. Das ist für mich jetzt gerade wirklich Punk. Weil so scharf geschossen wird. Und weil die sich halt auch nichts geben. Also die verstecken sich natürlich hinter dem Deckmantel einer Kunstfigur. Weil du kannst dir halt Masken aufsetzen, keiner weiß, wer es ist. Und dann kannst du wirklich provokante Instagram-Beiträge machen und auch provokante Konzerte spielen. Und das ja auch nicht klein, sondern halt auch im Knust mit 300 Leuten oder die waren auch auf dem Apple Tree Garden und haben genau das Gleiche durchgezogen. Und ich bin mir sicher, weil ich stand da mit Dennis Harm von Contour, der meint so, das wird größer. Mhm. Und meinte ich halt auch so, ich kann mir vorstellen, dass es größer wird, weil sich das rumspricht, wie scheiße das eigentlich ist.
Ja.
Aber dafür ist das halt zu intelligent und zu gut ich höre mir nur die Songs an.
Ja.
Und das macht's irgendwie, also ich bin gespannt, wann der Gag auserzählt wird und eigentlich stand ich da auch so, ja, wenn ich euer Manager wäre, dann würde ich halt sagen, naja, macht doch zumindest halt, wenn ihr live spielt, irgendwie, dass ihr den Leuten das Gefühl gibt, dass ihr wirklich live spielt. Mhm. Schließt mal den Bass an und der kann ja spielen. Und du kannst das ja auch singen. Aber ich glaube, sobald da irgendjemand von außen kommt, der sagt, macht mal so und so, weil jetzt kommt der nächste Schritt, wird dieses Konstrukt halt auseinanderfallen und wird nicht mehr funktionieren, weil es genau das ist.
Aber genau das macht sie wahrscheinlich spannend und wir sprechen jetzt darüber. Und das ist ja das, was sie erreichen wollen.
Und schon sind sie im Podcast.
Absolut.
Welche Person kommt von außen und sagt dir, was du zu tun hast?
Eigentlich niemand. Also deswegen bin ich auch solo unterwegs und selbstständig. Außer das Finanzamt oder so, ne?
Aber das ist eine andere Geschichte. Wünschst du dir manchmal, dass du dass da jemand wäre, der dir das abnimmt?
Auf jeden Fall. Ja, jemand, der, also so, ich muss mich ja die ganze Zeit selber motivieren und auch disziplinieren und immer einen Antrieb finden. Und das ist manchmal schwierig. Und wenn du Leute hast, die da an dich glauben oder dir hin und wieder auch was abnehmen, dann da ist dann eine Band hingehend auch praktisch, ne? Wenn man da zusammenarbeitet oder halt eine gute Booking-Agentur oder ein Label hat oder so, die einfach ein bisschen mitdenken und wenn es nur ist, hey, hast du das gemacht, hast du das bedacht, so. Das kann schon helfen.
Hast du gerade so einen administrativen Bereich, wo du selber gerade beim neuen Album sagst, oh, ich würde mir so wünschen, dass da jemand wäre?
Ja, vor allem, also da sind auch Leute mitunter und da bin ich auch derbe dankbar für, aber im weitesten Sinne wäre es, also ich habe eine Promo-Agentur, ich habe ein Label, die helfen und das ist auch schön, dass die ein bisschen mitdenken und mir auch wirklich Arbeit abnehmen.
Wo bist du auf dem Label?
Ich bin bei La Pochette Surprise, also bei Velvet.
Okay.
Genau, und schätze die Zusammenarbeit sehr, die ist auf Augenhöhe und freundschaftlich Und da gehen wir eigentlich einen guten Weg. Wir sind im Austausch. Da hilft es jetzt auch einfach ein bisschen mehr, dass ich wieder vor Ort bin, dass man sich regelmäßig mal treffen kann. Aber zum Beispiel Booking habe ich nicht. Und du musst halt einfach dich immer wieder hinsetzen. Ne? Also jemand, der meine Buchhaltung macht, wäre fantastisch. Da bin ich nicht gut drin. Und jemand, der das Booking macht, das wäre natürlich insofern total gut, weil ich dann einfach viel mehr Musik machen könnte. Ich glaube, so geht es vielen von uns. Also die Frage ist halt eh, oder ich frage mich das ganz oft, wenn man von der Musik lebt, wie viel Prozent davon macht man eigentlich Musik? Und wie viel ist Social Media, wie viel ist administrativer Quark wie Buchhaltung, Finanzamt, Steuern und so weiter? Du kennst es, du ahnst es, würde ich glauben.
Ich kenne es, ja. Ich ahne es und freue mich jedes Mal über die GEMA, die einen Teil meiner Ausgaben für Buchhaltung übernimmt und für Steuer und Finanzamt.
Hast du die GEMA je verstanden? Für mich ist es bis heute eine Wundertüte und ich freue mich immer, wenn mal irgendwas zwischen 4 und 1.000 Euro auf meinem Konto landen. Aber ich weiß nie wann und ich weiß auch nie wie viel. Ich habe es nicht verstanden.
Ist halt wie ein Freund, der dir sagt, du ja, ab und zu kriegst du ein bisschen Kohle von mir, weil du halt ein cooler Dude bist. Aber ich sag dir nicht wann. So ungefähr kann es halt in diesen Quartalen halt passieren. Du hast letztes Jahr halt auch ein paar Festivals gespielt, was halt unfassbar viel GEMA bringt. Ne? Je größer die Veranstaltung, die du gespielt hast, desto besser sind die Tantiemen, die du halt bekommst. Aber so richtig weiß ich es auch nicht genau. Und vor allen Dingen, weil jetzt ja auch dieser ganze Online-Quatsch dazu kommt, wo auch noch YouTube, Instagram, TikTok und sowas mit berechnet wird. Da gibt es ja eine neue Sparte. Und ich stelle halt einfach nur und denke so, gut, dass ihr das für mich macht. Also ja. Es gibt ja was. Ich glaube, wenn ich nur alleine von der GEMA leben würde, würde ich mich mehr damit auseinandersetzen. Aber jetzt im Momentum ist das halt einfach immer nur ein dankbarer Regen an Geld, der manchmal kommt und dann auch gut das Konto ausgleichen kann, auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann.
Absolut. Hauke, darf ich uns neue Getränke anreichen?
Du darfst uns neue Getränke anreichen. Du kannst uns zwei PUs, nennt man ja so etwas, zwei PUs aus dem Kühlschrank holen. Die sind aber auch nur mundwarm. Das tut mir leid. Mehr gibt's halt hier nicht in der Hebebühne. Mundwarm. Wie alt bist du eigentlich, wenn ich fragen darf? Darf man das im Podcast sagen? Sind wir weit auseinander?
Bist du wollen wir raten? Ich schätze, wie alt du bist und du schätzt, wie alt ich bin.
Okay, das ist unfair.
Aber ich finde, es variiert auch immer sehr. Also wie alt wir aussehen.
Ja.
Ich wurde schon auf Tour wurde ich schon teilweise richtig alt geschätzt, wo ich dachte, das ist jetzt frech. Und teilweise auf Mitte 20 an guten Tagen. Meistens, wenn ich sehr müde bin.
Okay, dann was ist das Frecheste, was dir jemals angedroht worden ist?
Ich glaube 48.
Oh, 48 finde ich auch richtig hart bei dir. Du hast ja noch nicht mal einen grauen Bart. Wie sahst du da aus? Wie lange hast du da gespielt? Welche Hochzeit war das?
Nee, da waren wir 17 Tage auf Tour, auf Tour damals. Also.
Und was war das Liebevollste, was dir gesagt worden ist? Das Ernsthafte. Nicht so, du siehst ja aus wie 22, sondern so wirklich, wo du gesagt hast, das glaubst du wirklich? Ja, das glaube ich wirklich, dass du so alt bist.
Ja, ich glaube, das war letzte Woche 32, 33, sowas um den Dreh. Das fand ich okay, das fand ich angemessen.
Denn bist du schon in deinen 40ern?
Nein, 39.
39? Ja. Bist du dieses Jahr 40 oder nächstes Jahr 40?
Nächstes Jahr im Mai.
Nee, nächstes Jahr im Mai, dann geht die 40 los. Und ich sage dir, das ist gar nicht so schlimm, wie alle Leute es sagen. Bei mir, das Höchste, was mir gesagt worden ist, war 48, so, aber auch letztes Jahr und auch in so einer Phase, wo ich auch nicht gut ausgesehen habe, wo ich gesagt habe, also bitte, naja, gut. Aber ich wurde auch schon auf 32 wieder geschätzt. Im Sinne von so, was, du kannst so wie du dich gibst, so, du bist schon, und jetzt, ja, nee.
Und wo liegt jetzt die Wahrheit? Bei 44?
Nee, 43.
43, okay.
Jetzt Februar ist
die Okay, aber ganz schlecht war ich.
Da nicht. Alter ich. Ja. 44 und jetzt beginnt es halt langsam in dieser Phase, dass man so anfängt, diese kleinen Wehwehchen zu haben. Und das ist das, was mich nervt. Die kleinen Wehwehchen von zwischendurch. Und man macht sich anders. Also ich fand 40, also 30 fand ich sowieso nicht schlimm, weil ich gedacht habe, ey 30, ich fick euch alle, auch wenn ihr gerade 25 oder 24 oder sowas, ich, auch konditionell, ich fick euch alle weg. ist mir scheißegal. So, ihr könnt mir gar nichts. Und bei 40, man wird halt ruhiger. Das ist halt irgendwie so. Aber es hat mich nicht so genervt, dass da jetzt eine 4 steht. Wenn die 44 kommt, dann bist du ja aber auch mit Menschen unterwegs, die ja selber auch teilweise, ne, bei der Arbeit oder mit Leuten, die man so kennt, die werden ja auch alle älter, wo man sich Gedanken macht, weil viel mehr aus deinem Bekanntenkreis nicht mehr da sind, weil sie das sogenannte Zeitliche segnen, weil sie das Zeitliche segnet. Das Zeitliche segnet sie, genau. Und das ist so ein Punkt, wo dann machst du dir mehr Gedanken, so, Krebsvorsorge, Herz, wie viel rauchst du eigentlich, wie viel trinkst du eigentlich, ist das jetzt noch gut, dass du so viel Kilometer läufst, obwohl du gestern gesoffen hast, so ein Kram, kommt einem eher in den Kopf, also so, wie sieht denn das jetzt aus, und dann ist da schon wieder irgendjemand aus dem Bekanntenkreis, der einfach so innerhalb von kürzester Zeit so umgekippt ist, ja, Herzversagen, bla, wie alt war denn der? Ja, 41 Jahre.
Ja, das ist furchtbar.
So, und das ist so was anderes gewesen. Mit 20 habe ich das Gefühl gehabt, so richtig unsterblich zu sein, weil auch in diesem Kreis drumherum irgendwie nichts passiert ist. Und jetzt kommt man so häufiger, was man, glaube ich, lernen muss, zu einem Punkt, wo man öfters auf Beerdigungen gehen oder geht oder gehen muss, als man will. Und das macht mich halt traurig. Ein bisschen.
Ist so. Es ist wirklich traurig, aber ja, bis jetzt bin ich dahingehend noch einigermaßen verschont geblieben, aber hatte auch irgendwie eine sehr gute Freundin von mir aus Freiburg, die eigentlich immer meine Grafiken gemacht hat, über die letzten 15 Jahre eigentlich, seitdem ich Musik gemacht habe, hat die an mich geglaubt und hat alle meine Merch-Artikel, meine Artworks und so gemacht und auch Booking in Freiburg für einen ganz tollen Club dort. Und da ist erster Besitzer des Clubs weggestorben, der Chico war das. Der hat damals The National in so einen kleinen Schuppen in Freiburg namens Swamp gebucht. Und dann hat die liebe Nicole da das Zepter so ein bisschen übernommen und hat auch Booking gemacht und ist auch einfach im Alter von, ich meine, 42 einfach wie eine Fliege umgefallen und gestorben. Und das ist richtig scheiße und tut irgendwie heute noch weh.
Das ist komisch, ne? Dass man das irgendwie lernen muss. Ich habe, ich weiß nicht, ob du auch so eine Mom hast, die, wenn man mit der telefoniert und denen sagt, so, der und der ist gerade gestorben aus der Nachbarschaft und eigentlich bei jedem Telefonat, was ich früher mit ihr gehabt habe, war eigentlich, wer ist eigentlich gestorben? Und dann hast du dieses, ja, aber den müsstest du doch kennen, weil mit der Cousine warst du doch damals in der Klasse und die hat doch den geheiratet und der ist dann jetzt einfach irgendwie, der hat einen Herzinfarkt gehabt. So. Ja. Und dann denkst du halt so, hä? Aber jedes Mal kommen halt neue Personen, die verstorben sind und teilweise dann auch so gute Freunde, die du dann halt einfach gehen lassen musst als ältere Person. Und davor habe ich halt, seitdem ich 40 bin oder je älter ich oder je mehr ich in die 50 komme, immer mehr Angst, dass man so Leute halt gehen lassen muss. Also eine Art Verlustangst. Das ist gar nicht, ich habe gar nicht so Angst, so, dass ich als erstes gehen muss, sondern ich habe da vor Angst, so Menschen, die man total lieb gewonnen hat über die Jahre und die man ja auch schon 20 Jahre kennt. Und vor allen Dingen, wenn man älter wird, dann hast du so Freunde, wie lange kennen wir uns ja eigentlich schon? Ah, 25 Jahre, krass. Dass man irgendwann auf deren Beerdigungen sein muss.
Ja, und das ist
furchtbar. Das macht mich wahnsinnig.
Oder auch sowas wie, oh krass, wir haben uns 20 Jahre nicht gesehen. Ne? Also das kam auch erst so jetzt mit meinem jetzigen Alter eben so, ne? Dass du auf einmal Leute aus Schulzeiten oder sowas, wir haben uns 20 Jahre nicht gesehen. Das kannte ich sonst nur von meinen Eltern. Ich habe den oder die 20 Jahre nicht gesehen. So. Und das ist mir in letzter Zeit doch des Öfteren passiert. Aber siehst du auch irgendwelche Vorteile an deinem jetzigen Alter von 43 Jahren?
Vieles tangiert mich nicht so sehr wie vorher. Also ich bin so ein, gerade wenn es um Kunstbereich geht und an Erfolg, war ich gerade in meinen 30ern so ein Ultra-Neid-Charakter. Also mit 20 konnte ich halt immer noch sagen, ja, wir sehen uns dann wieder, wenn ihr, weiß ich nicht, wenn der Hype vorbei ist und ihr eure Band auflöst, dann ziehen wir an euch vorbei. Und jetzt ist so ein Punkt, mit 30 war ich wirklich neidisch, wenn das halt Bands gemacht haben. Dass die halt teilweise in der Zeit, in der wir halt ein Album aufgenommen haben, war so, erste Single und dann halt auch schon gleich keine Ahnung, Molotow und dann aber auch schon gleich große Freiheit. So, oder denkst halt so, wir haben in der Zeit noch nicht mal das Album aufgenommen und ihr seid schon so an so, ihr seid schon nach vorne geblasst, warum passiert mir das eigentlich nicht? Und jetzt bin ich an so einem Punkt, wo es mir eigentlich recht egal ist.
Mhm.
Das heißt nicht, dass ich weiß nicht, also wenn das Schicksal bestimmt hätte, dass ich ein großer Rockstar werde, der so groß wie Udo Lindenberg oder whatever, was auch immer passiert, was auch immer, dann wäre es wahrscheinlich passiert. Aber ist es nicht. Aber was du eigentlich machen kannst, ist doch das, was dir eigentlich Spaß macht oder womit du eigentlich angefangen hast. Und wenn du da immer noch wenn du damit immer noch leben kannst, dann macht es doch einfach weiter, wenn es Spaß macht.
Genau so ist es. Und also die Frage ist halt auch, ich weiß ganz genau, was du meinst und ich finde das auch ziemlich beruhigend, dass man, also wir führen überhaupt keine Neiddebatten mehr, sondern eigentlich gönnt man es den Leuten. Und bei uns ist es, würde ich doch sagen, eher ein gesünderes Wachstum. Also ich meine, du arbeitest auch auf Festivals, du arbeitest auf der Bühne, hinter der Bühne und sonst wo. Ne? Du hast das alles schon gesehen. Ich glaube, eben ich ebenfalls. Wir haben irgendwie überall schon gejobbt und waren uns für nichts zu schade. Und immerhin machen wir noch Musik. Ne? Also es gibt ja ganz viele Bands, die einfach nach 10 Jahren oder nach dem zweiten Album, wie auch immer, einfach dann sagen, das war jetzt eine schöne Zeit. Die haben vielleicht in kürzerer Zeit mehr Erfolg gehabt als du oder ich, aber die dann halt auch aufhören so, ne? Und wir sind halt immer noch dabei.
Und dann zurück wieder BWL studieren oder in die Bank gehen.
Und das ist auch okay, weil ich verstehe die Gründe. Denn was ich merke ist einfach, also bis vor wenigen Jahren dachte ich noch, ich bin 25, 27 sowas. Und die Energie ist nicht mehr so da. Und die Frage ist halt einfach, willst du auch mit 50 noch so touren, wie wir es früher gemacht haben, wie ich es immer noch tue? Und dann fällt mir aber zum Beispiel Charles Bradley ein, den ich mit 78 Jahren live gesehen habe, der, glaube ich, mit 70 erstmal weltberühmt wurde.
Hm. Das kann man, glaube ich, sehen, auf, wie heißt es? Jetzt würde ich gerade Karaoke Nights sagen, aber das stimmt ja nicht, da kannst du eigentlich gar nichts sehen. Wenn Menschen, die MusikerInnen sind, irgendwo hinkommen, wo ein Piano steht und ein Schlagzeug steht und dann haben die eine Session miteinander, verdammt. So, du hast ja gerade im Birdland hier in Hamburg, hast ja immer diese Session-Abende, wo du fantastischen Musikern, die keiner kennt, dabei zusehen kann. Du kannst aber zusehen, wie die halt Musik zelebrieren und du denkst, krass, ich kenne dich nicht, aber was für ein fantastischer Musiker bist du halt gerade. So ein Dude, der einfach aussieht irgendwie als, weiß ich nicht, wie ein Grundschulprofessor, würde ich gerade sagen, aber wie so ein Typ, der eigentlich Religion und Physik lehrt, so, und du denkst halt, oh Gott, sieht der spießig aus, und dann holt er so eine alte, abgeranzte Trompete halt raus.
Und zieht dich ab in allen Belangen.
Und zieht dich als Musiker halt einfach ab und du denkst halt einfach, das ist nicht mal mein Instrument, was ich halt spiele, aber selbst im Gesang werde ich niemals so fantastisch sein wie du. Und für den reicht es halt vollkommen aus, diese Session halt von so 20, 25 Minuten mit anderen guten MusikerInnen zu machen, und dann geht er wieder nach Hause.
Ja.
Und dann führt er sein Leben weiter.
Ja.
An der Schulbank.
Ja. Ich muss da an ein Beispiel denken. Da gab es in Karlsruhe am Industriehafen ein kleines Festival. Und ich war da mit ein paar Musikerinnen, Kolleginnen dort. Und teilweise haben wir selber gespielt. Und nach uns spielte so eine Newcomer-Band. Die nannten sich John Doe. Was ja so quasi übersetzt Max Mustermann bedeutet. Nur der englische Max Mustermann ist.
Ist John Doe nicht aus der Dude aus die, ach so, das ist der Max Mustermann.
Ja.
Ich dachte, es wäre gerade aus die Unbestechlichen. Nein, aus so ein Film mit Kevin Spacey, wo Kevin Spacey, glaube ich, auch einen Oscar für gewonnen hat, wo er so einen Typ, also den John Doe spielt. Fällt mir wieder ein. Ihr draußen wisst es natürlich.
Also ich habe es auf jeden Fall so verstanden. Du magst wie immer recht haben.
Nein.
Ich habe es jedenfalls so verstanden, dass das einfach der Max Mustermann aus dem englischsprachigen Raum ist.
John Doe?
John Doe, genau. Jedenfalls waren die Anfang 20, wenn überhaupt. Und da waren echt so im Publikum Bands, die da vorgespielt haben, die allesamt gut waren und das seit vielen Jahren machen. Und mich guckte ein Kumpel Magnus an und ich guckte zurück und wir waren uns einig, wir sind bei weitem nicht so gut wie die. So, ich habe in Freiburg damals Musik studiert mit Leuten, die unfassbar gut waren.
Du hast Musik studiert?
Ich habe das 2 Semester gemacht in Freiburg und ich habe in Australien, in Sydney, auch nochmal Music Performance studiert. Ich habe es nie abgeschlossen, aber ich bin da so eingetaucht und habe es dann aus Gründen gelassen und studiere es heute noch, aber halt auf der Straße. das ist einfach eher mein Ansatz gewesen, der für mich besser funktioniert hatte. Jedenfalls waren da, damals war ich 20, 22, sowas in den Dreh, Leute, die einfach seit sie 5 Jahre alt waren, irgendein Instrument gelernt haben und unfassbar gut waren. Die haben aber einen Bachelor gemacht in Gesang, in Gitarre, in Klavier, was auch immer für ein Instrument. Und von ganz vielen hast du einfach nie was gehört. Und ganz viele von denen haben diesen Abschluss gemacht, den Bachelor, in ihrem Hauptfach, was auch immer, und haben einfach danach es gelassen oder sind in ihren Proberäumen hängen geblieben. Und das ist ja auch okay. Aber zweifelsohne dachte ich damals schon, eigentlich kann ich gar nichts im Vergleich zu so vielen anderen.
Ich finde dieses in Proberäumen hängen geblieben ein sehr gutes Beispiel, weil das wollte ich nie. Weil es gibt ja immer diese mentorenartigen Personen um dich herum, die früher in Bands gespielt haben, die dir halt damals, als wir Support gespielt haben für Creator, weil der Support ausgefallen ist und wir haben einmal dieses eine Ding halt gehabt, dann immer von diesem einen Ding erzählen, was sie früher halt einmal gemacht haben, damals Anfang der 90er. So auch solche Mentoren hatte ich auch um mich herum. Und ich habe gedacht so, oh, sowas möchte ich aber nicht später werden. Also jemanden zu erzählen, damals, als ich noch auf der Bühne gestanden habe, und den Support gespielt habe, sondern für mich war es irgendwie, oder für mich ist es eigentlich der Punkt als Musiker, und deshalb finde ich auch so schön, dass du wieder eine neue, also unter deinem Namen eine neue Platte aufgenommen hast, dass es halt dann einfach stetig weitergeht. Also die Geschichte ist noch nicht zu Ende auserzählt, sondern es geht halt weiter. Und und bei ganz vielen dieser im Proberaum festhängenden, da gibt es halt einfach nur noch Geschichten. Aber was denn so in diesem Sinne so, wo es, aber ja, mach doch ein neues Album. Du bist ein fantastischer Schlagzeuger. Mach doch jetzt ein neues Album. Ich meine, du bist 50 Jahre alt, ja, aber es gibt auch andere Leute, die auch 50 Jahre alt sind, die halt genau die gleiche Geschichte haben wie du. Warum trefft ihr euch nicht einfach? Seid Anfang 50-Jährige, die aber zusammen halt einfach sagen, okay, dann lass uns mal zusammentreffen und einfach in dem Momentum mit unserem Können halt ein geiles Album schreiben.
Ja, aber sind das nicht, ich würde sagen, 95%?
Sind das nicht Element of Crime?
nee, aber sind das nicht 95% von Bands, die einfach viel proben oder viel Bier trinken, sich aber regelmäßig einmal die Woche oder mehr treffen und 1 bis 2 Konzerte im Jahr spielen?
Also wie ein Kegelclub.
Richtig, oder ja, ein Pegelverein, genau.
Ein Pegelverein. Ja.
Oder dann gibt es eben die, die auch Profimusikerinnen sind und eigentlich auf die Bühne gerne wollen würden und aber verbitterte Musiklehrkräfte geworden sind. Das habe ich halt auch schon des Öfteren erlebt. Hast du mal Instrumentalunterricht genommen? Sicherlich, oder?
Ich habe Instrumentalunterricht genommen und zwar Tenorhorn von 9 bis 14 und dann habe ich es abgegeben. Weil Tenorhorn war niemals geil und niemand hat auf mich gehört. Ich wollte Saxophon spielen, hat niemand gehört. Ich wollte Gitarre spielen, hat niemand gehört. Und dann habe ich mir eigentlich im Prinzip alles selber beigebracht. Das heißt, ich kann 5 Akkorde auf Akustikgitarre, freue mich aber immer noch darüber, dass ich ein paar greifen kann. Ich kann so tun, als wenn ich Bass spielen würde. Aber irgendwann war es dann, dass wir halt, also bei Hauteville, damals war es so, wir haben halt einen verdammt guten Gitarristen gehabt und ich wollte halt mich halt einfach nur auf den Gesang konzentrieren und habe dann das wahnsinnig große Glück gehabt, dass ich in der Zeit klassischen Gesangsunterricht gehabt habe, was ich versucht habe auszunutzen und Klassik mit Metal zu kombinieren, hat aber nicht so richtig gepasst, aber die Technik war halt da und so im Nachhinein merke ich halt einfach so, ich habe halt eine bestimmte Range als Sänger, die ich bedienen kann und manchmal jetzt auch nicht bedienen kann, weil ich vielleicht zu viel geraucht habe oder viel zu viel getrunken habe oder zu wenig übe. Aber ich kenne die Technik halt immer noch. Das heißt, wenn ich ein Tischler wäre, ich kann immer noch einen 1A-Tisch machen. Aus bestimmten Materialien für Leute, die halt gerne Chevy Chic halt mögen, aber ich könnte jetzt keinen geilen Designer-Tisch mehr machen. Hm.
Aber ich glaube, das finde ich gerade spannend, eine Erkenntnis in dem Gespräch, welches wir hier gerade führen. Also ich habe damals meine Religion damals und mein Halt damals im Alter von so 16, 15 Jahren war die Entdeckung der Musik in Form von Punkrock. Und ich habe dann direkt mit Freunden, die mit mir auf die gleiche Schule gegangen sind, die ich dort kennengelernt habe. Ich habe mir eigentlich die nettesten und für mich spannendsten Charaktere zusammengesucht. Und wir haben eine Band gegründet und haben direkt angefangen, eigene Songs zu schreiben. Also ich habe nie gecovert früher. Ich konnte das gar nicht. Ich war ein entsetzlich schlechter Sänger und Gitarrist. Ich habe Gitarrenunterricht genommen und habe.
Aber das hast du gut gemacht.
Genau, das habe ich gut gemacht. Aber es war dilettantisch, muss man wirklich sagen. Aber wir haben es halt gemacht so. Und ich mache es immer noch. Und diese Punkband von damals gibt es immer noch, seit 23 Jahren.
Was?
Ja, wir sind immer noch wirklich richtig, richtig dicke Freunde. Die sitzen in Karlsruhe. Damals gab es MySpace. So, das kam da gerade hoch. Wir sind nicht bei Spotify nix. Wir spielen 1 bis 5 Shows pro Jahr, wenn wir es irgendwie schaffen.
Wie heißt ihr?
Die heißt Lucky Ginger. Das okay. Klingt, ist auch ein Name, der mit 16 entstanden ist, ja. Muss man fairerweise sagen. Und ist vom Genre her so wirklich 1:1 Bad Religion, Descendants, Punk der alten Schule. So. Und eigentlich ist das Solo-Projekt, welches ich immer noch betreibe, damals entstanden, weil dann alle ihren Schulabschluss gemacht haben und sich entschieden haben, eben BWL, VWL, Verfahrenstechnik, was auch immer, zu studieren in anderen Städten. Und ich stand irgendwie alleine da und wollte aber halt trotzdem noch Musik machen. Also habe ich dann angefangen, die Band ist sozusagen, in die man ganz viel investiert hat, nicht zusammengebrochen, es gibt sie ja immer noch, aber damals hatte man diesen naiven Glauben, wir können was reißen. Und daraus ist überhaupt der Gedanke entstanden, Solo-Musik zu machen, weil meine Freunde weg waren, mit denen ich intensivst Musik gemacht habe. Und deswegen bin ich dann irgendwann auch nach Hamburg gezogen, weil ich dann hier irgendwie was Neues gründen wollte, wie so viele von uns. Berlin war es für mich nicht. Und ich hatte dann auch mit Musikerinnen zu tun, die dann aber, mit denen ich auch Musik gemacht habe und dann gesagt haben, ja, wieso, an der Gitarre kann ich doch schon alles. Das ist irgendwie doch langweilig. Den habe ich dann aus der Band geschmissen. So, weil für mich ist das bis heute irgendwie, ich lerne fast jeden Tag anders zu singen, besser zu singen. Ich lerne einen neuen Akkord. Und das ist das, was ich meine mit dem Studium. Das hört für mich nicht auf. Und deswegen macht es mir auch bei allem Struggle, den es mit sich bringt, wenn man von der Musik leben möchte, ist es irgendwie mein Antrieb, einfach immer noch was Neues zu entdecken, was Neues zu lernen. Ich habe gerade, bevor ich hierher gekommen bin, noch einen Gitarrenschüler also online unterrichtet und habe einen Song von Eagle Eye Cherry mit dem gemacht. So.
Save Tonight.
Selbstverständlich, ja.
Das ist mein allererster Akustik-Song, den ich spielen konnte.
Auf der Gitarre?
Auf der Gitarre, ja.
Ja.
Das ist auch ein richtig guter Song.
Ich finde den auch ziemlich gut, ja. Und das konnte ich früher nicht, ne? Also ich wollte eigentlich mit ihm einen Song von Patti Smith machen, Because the Night. Jetzt kann der Schüler aber noch nicht so richtig Barré-Akkorde greifen und meinte, hey Joe, ich habe es nicht geschafft, weil Alltag, ich hatte keine Zeit zu üben. Und ich musste mir was anderes einfallen lassen, was man dann halt macht, wo kein Barré-Akkord drin vorkommt und habe dann einfach aus dem FF, ohne es vorzubereiten, quasi gemeinsam mit ihm diesen Song gelernt so und dachte auf dem kleinen Fußmarsch hierher, wie geil, dass ich das einfach mittlerweile quasi so ad hoc, nicht in Perfektion, aber halt hinkriege. Das war früher undenkbar. Und das sind so kleine Errungenschaften, die mich auch antreiben, weiterhin Musik zu machen.
Prost. Das wäre ein ein großer Überbau.
Das eine führt zum anderen.
Ja. Ich wollte irgendwas noch sagen. Also eine Sache, die mir gerade aufgefallen ist, du hast jemanden aus der Band geschmissen, heißt, du bist dann schon derjenige, der die Hosen anhatte. Bist du unerträglich? Hast du das manchmal das Gefühl, dass du eigentlich in einer Bandkonstellation ein unerträglicher Mensch bist? Ich bin es nämlich.
Du bist es?
Ich glaube, ich bin in einer Bandkonstellation, vor allen Dingen in einer, wir treffen uns ein- bis zweimal im Proberaum und dann werden Sachen entschieden, bin ich, glaube ich, ein unerträglicher Mensch. Und ich denke eigentlich, ich bin es nicht, weil alle Entscheidungen, die ich treffe, sind doch für die Band.
Ja.
Aber das ist manchmal auch eine Ausrede dafür, dass ich sag, wo der Kahn hinfährt.
Ich glaube, ich bin kein unerträglicher Bandleader und ich muss das auch gar nicht sein.
Hast du schon mal die Tür geschmissen? So, bist du rausgegangen, alle am Proben, irgendwas, falscher Akkord, der C-Part ist schrecklich, du hast aber eine richtig geile Idee und dann bist du rausgegangen, hast die Tür zugeschmissen.
Nee, habe ich noch nie gemacht.
Habe ich gemacht.
Ja?
Ja, habe ich gemacht. Bier runtergeworfen, rausgegangen, Tür zugeschmissen. Wut in Brand. Kann doch nicht wahr sein.
Ja, weil dir das aber auch so wichtig war oder ist.
Das sehen die anderen ja in dem Moment nicht. Sie sehen einfach in dem Moment einen cholerischen Kindskopf, der seinen Willen durchdrücken will. Und das dann teilweise auch, habe ich das auch im Studio gemacht, so bei Aufnahmen, dass man so einen 2 Stunden ausgearbeiteten C-Teil einfach wegwirft und den einfach sagt, nö, da klatschen wir nur, da gibt's nur Percussion. So, tschüss. Oder alle stehen so, wann hat wir das denn entschieden? Ja, ist zwar geil, aber warum hast du das nicht mit uns gesprochen? Und ich so, ja, wenn wir das miteinander besprochen hätten, wären es wieder 3 oder 4 Stunden gewesen. Und wir haben aber nur noch 2 Tage Zeit.
Ja. Also ich verstehe das auf jeden Fall, weil uns Musik ja so wichtig ist, dass da manchmal die Synapsen durchschlagen und man irgendwie nicht so reagiert, wie es eigentlich cool wäre. So, ich glaube, bei mir ist es eher so, nee, ich bin, glaube ich, ein guter Bandleader und muss das auch gar nicht sein. Nur, ich mache nun schon lange Musik, stellt sich ganz oft in Konstellationen einer Band heraus, dass es irgendwie 1, 2 treibende Kräfte gibt. Am Anfang sagen immer alle, sie wollen ganz viel und ich mache auch das und ich mache auch das. Und nach 1, 2 Jahren merkst du, letztendlich sind es 1 oder 2 Leute, die das Ding irgendwie pushen. Und dann wirst du eigentlich Bandleader. So. Ich hätte aber auch gar nichts dagegen, einfach nur Bass in einer Band zu spielen und würde das irgendwie auch abfeiern, als Kontrast zu dem, was ich mache.
Ich habe 2 Karten. Auf der einen ist Panzertape. Und auf der anderen ist ein Kabelbinder. Was davon hast du erfunden?
Nichts von beidem.
Was für ein Typ bist du? Bist du Typ Kabelbinder oder was könntest du erfunden haben?
Ich verstehe die Assoziation nicht. Also hilf mir auf die Sprünge.
Okay. Die Assoziation, das liegt aber, ich trinke einen kleinen Cremant und ein Bier und es steigt mir sofort zu Kopf. Ich habe gerade, als du erzählt hast, drüber nachgedacht. Das heißt ja, in dem Moment habe ich dir nicht zugehört. Habe ich aber, dass die nächste Frage sein könnte, hast du manchmal das Gefühl, dass man in so einem Alter, in so einem fortgeschrittenen Alter, in dem wir uns halt gerade befinden, jemand, der 60 ist, sagt, ihr Jungspunde. Aber ich habe manchmal das Gefühl, was hast du eigentlich erfunden? Also außerhalb deiner Musik und deiner Emotionen, und man kann ja immer sich da hier so hineinfühlen, den Song, den ich geschrieben habe, ist bestimmt für einen Menschen die Rettung. So. Aber gerade bin ich neulich an der Elbe vorbeigefahren und habe irgendwie so einen riesengroßen Kran gesehen, mit dem man halt irgendwie Schiffe in so eine Riesenhalle reinführt und dachte halt einfach nur so, boah, das muss ja irgendwie wieder gestrichen werden. Wer streicht das eigentlich? Wer hat das da eigentlich hingebaut?
Mm.
So, hast du manchmal das Gefühl, so welchen Nutzen hat mein Leben eigentlich für unsere Gesellschaft oder für Menschen generell?
Ja. Okay. Also ich verstehe jetzt die Frage besser. Also wenn man Musik macht, fragt man sich ganz oft am Ende des Tages, du hast den ganzen Tag irgendwas gemacht und du hast aber nicht wirklich ein Ergebnis. Ich glaube, wenn du Tischler bist und du baust einen Tisch, kannst du den irgendwann angucken, kannst draufklopfen, sagen, schöner Tisch, geil poliert, schön angestrichen und jetzt verkaufe ich dieses Produkt und freue mich, klatsche mir in die Hände und kaufe mir was Schönes zu essen. Das hat man ja bei Musik dann vielleicht, wenn man ein fertiges Album geschrieben hat und aufgenommen hat. So. Aber bis dahin hast du es ganz, ganz lange nicht, ein Gefühl, dass du irgendwas gerissen hast. Bei mir sind es so kleine Sachen, also zum Beispiel, wenn ich Kinder an der Gitarre unterrichte, die kommen und nicht mal eine Gitarre halten können und du nach 3 Monaten mit denen den ersten Song spielen kannst, dann denke ich, schön, ich habe diesem Kind irgendwas mitgegeben. Ich habe mich voll gefreut, als mal vor x Jahren eine Dame auf mich zukommt nach dem Konzert und meinte, Joe, wegen dir habe ich aufgehört, Fleisch zu essen. Nicht, weil ich das jetzt irgendwie propagiert habe, aber habe ich gedacht, irgendwas habe ich ja bewirkt. Und ich habe vor kurzem ein Konzert in Coesfeld gespielt und da waren auch Kinder im Publikum anwesend, die danach Gitarre spielen wollten. Also die sind nach dem Konzert zu mir gekommen und wollten von mir wissen, wie man einen Akkord greift. So. Und dann denke ich mir, so ein bisschen, was habe ich denen mitgegeben? Und manchmal freut man sich, gerade in Zeiten, wo man denkt, was zur Hölle mache ich da eigentlich? Wenn dann vielleicht doch mal aus dem Off irgendwie eine Nachricht kommt, per E-Mail, Brief, wie auch immer, hey, deine Musik gibt mir Halt. Dann denke ich mir, ganz für die Katz ist das, was ich tue, vielleicht nicht.
Wir sind hier reingeboren in einer Zeit, wo zum Beispiel American Idiot rausgekommen ist und von Green Day.
Mhm. Aber ich bin eher so Basket Case.
Ja, ich eigentlich auch, aber so, ich würde irgendwie so auf die Zeit hinaus, man ist in so diese, man ist so in diese 16 Jahre Verwaltung, CDU, man hat eigentlich viel zu hassen gehabt, aber auch irgendwie nicht, aber man war irgendwie immer Punk, aber gegen wen soll man sein? Ach, gegen die 12 Nazis, die halt irgendwo mit den Springerstiefeln
in Chemnitz sitzen,
weit weg von uns, bei der NPD. Glaubst du, ich würde gerne wissen, was das für einen Impact hat auf neue KünstlerInnen, so wie die Gesellschaft sich oder wohin sich die Gesellschaft hinentwickelt und ob wir eigentlich zu gepampert gewesen sind, um wirklich Punk zu sein?
Wahrscheinlich ja. Und gleichzeitig kann ich nur für mich sprechen, irgendwo auch gar nicht, weil ich nicht, also du hast völlig recht, wir haben in einer Zeit gelebt, wo nicht in Europa Krieg war, wo eine Demokratie, zumindest in Europa, selbstverständlich war, wo es ein Schengen-Abkommen gab, das auch eingehalten wurde, da war die Welt noch in Ordnung, ne?
Wo der maximale Hate, den du bekommen hast, irgendwo in deinem Gästebuch, wo vielleicht drinsteht, ihr seid scheiße. Ihr seid nicht so geil wie. Mhm. Aber dann halt nur über das Gästebuch. Vielleicht bei den YouTube-Kommentaren. Ja, ist aber irgendwie kacke.
Ja, nee, also wir haben da wirklich Glück gehabt dahingehend. Und das verändert sich gerade enorm. Und ich bin sehr gespannt, was die Kunstwelt und wir noch daraus machen werden.
Aber bist du politisch in dem Sinne? Also, natürlich bist du politisch, so. Und manchmal denke ich halt auch, wenn ich mich halt mit einbeziehe, weil du hast mich ja auch gerade mit einbezogen, dass wir so ein bisschen dran vorbeisliden, weil wir aus einer anderen Generation von Musikern kommen, die noch wirklich so, eigentlich ist, hol dir noch ein weiteres PU. Hast du noch was?
Ich habe noch ein bisschen.
Okay, was, alles klar. Ich habe gedacht, so, hey, komm. Ich nehme jetzt mal als Beispiel so Marlo Großhardt. Kennst du? Der eigentlich auch relativ jung, also ich glaube 18, 19, der war ja auch bei uns irgendwie zu Gast. Und das ist nicht mal, nicht mal ein Jahr oder eineinhalb Jahre ist es her, dass Malu bei uns zu Gast war. Da hat er irgendwie 4000 Follower und hat dann über seine wirklich sehr politischen Songs sich aufgebaut zu einem Künstler, der jetzt große Venues spielt und irgendwie bei Instagram über 100.000 Follower hat. Und dann sehe ich halt einfach in seine Kommentare rein und denke halt, Alter, du bist ja noch nicht mal halb so alt wie ich. Und was du alles an Hate Speech aushalten musst für das, wie du dich äußerst. Mhm. Also was für einen Nacken musst du haben? Also was für ein Rückgrat musst du eigentlich haben, das auszuhalten? Plus diesen ganzen künstlerischen Struggle, in dem man sich ja sowieso irgendwie befindet.
Ja.
Da gab es gar keine Frage zu. Ich glaube, ich wollte es einfach
ich
nur äußern.
Ich habe gerade auch überlegt, was ist die Frage?
Was ist die Frage?
Ja, nee, aber ich verstehe völlig, was du meinst. Ich habe Malu Großhardt dieses Jahr live gesehen und war überrascht, wie, also ich hatte den davor nur gestreamt und fand das ziemlich langweilig. Und dann habe ich ihn live gesehen und es hat mein Bild ein bisschen verändert und ich finde es gut, dass er so politisch ist und fand das auch gut, was der gemacht hat. So, ich bin mit meiner Punkband Lucky Ginger sind wir viel politischer und ich bin mit Joe Stray eher gesellschaftskritisch. Mhm. Das hat vielleicht aber auch damit zu tun, dass ich mit der Punkband einfach nicht alleine bin und den Rückhalt meiner Band habe, auch solche Kommentare besser aushalten zu können. Mhm. Hingegen, wenn du das alleine machst und eh schon strugglest, weiß ich nicht, ob ich das noch brauche.
Du meinst den Druck von außen?
Ja.
Ich denke halt irgendwie, also Gott, jetzt kommen wir halt irgendwie zum Ende des Podcasts, komme ich halt gerade in so eine Situation halt rein, wo es halt immer, ich dachte halt einfach so, alles außer Politik. Alles außer Politik. Aber
ich glaube, die Zeiten sind vorbei.
Die Zeiten sind so richtig vorbei.
Ja.
Und ich in meiner Studiephase 2008, 9, 10, so habe ich überhaupt nichts mitbekommen, weil ich halt einfach nur, ich habe Schauspiel studiert und es war halt einfach nur für mich Schauspielschule, eigene Bubble, Kunst. Und ich habe dieses ganze Lehman Brothers Weltwirtschaftskrise und sowas, das ist an mir einfach vorbeigegangen. Es war ein super großes Thema, aber es war so, ich merke überhaupt gar nichts davon. Und jetzt ist nur so eine Phase, wo ich mich, also von da an immer mehr mit Gesellschaft und mit Politik und wie sich Gesellschaft entwickelt drin bin und jetzt bin ich in so einer Situation, man will nicht alles schlecht reden, aber alles, was ich mir auf der politischen Ebene gebe, zielt darauf hinaus, dass wir in 3 Jahren in einer Situation sind, wo wir, glaube ich, nochmal Gesellschaft neu umdenken müssen, dass wir jetzt in einer Phase sind, wo dieser Westen eigentlich gar nicht mehr existiert, so wie wir ihn kennengelernt haben, sondern dass wir so von super autoritären Staaten umgeben sind und Europa einfach so auf dem Fresstisch liegt und ich die ganze Zeit mich frage so, was macht das mit meiner Kunst? Also nicht böse, also ich frage einfach so, was will ich jetzt noch erzählen? Und ja, für wen will ich das noch eigentlich erzählen? Und manchmal ist es aber auch so, wie wird das, was ich gesagt habe im Podcast mit Daniel Hödmann zusammen mit unseren Gästen, was ich als Künstler gesagt habe, was man überall nachvollziehen kann auf jeglichen Streaming-Plattformen, wird mir das nachher um die Ohren fliegen? Und so ein kleiner Angsthauke sitzt dahinter und sagst so, vielleicht solltest du gar nicht mehr so politisch äußern. Vielleicht ist es gar nicht so gut, das zu machen, weil es ja so nachvollziehbar ist, dass es halt passiert ist und weiß ich nicht.
Ja, oder sollte man sich gerade jetzt eben spätestens jetzt mehr politisch äußern,
genau.
Ja.
Sollte man sich jetzt eigentlich gerade hinsetzen und einfach sagen, wir halten dagegen?
Ich denke ja. Mit der Gefahr, dass es auch sehr unbequem werden wird.
Aber, was sage ich, wir sitzen halt im Club, trinken Bier, rauchen Zigaretten und eigentlich ist doch alles noch ganz schön. Joe, wir haben eine Stunde erreicht. Du hast gerade relativ gut geschafft, um dein Album irgendwie so vorbeizulotsen. War das eigentlich, habe ich das so weggelotst oder haben wir das gemeinsam weggelotst oder wolltest du das so weglotsen?
Nee, ich glaube, wir haben das.
Ich habe das nicht so gefühlt.
Ja, nee, und das Ding ist ja auch.
Wann kommt es denn raus?
Es erscheint am 6. oder 5.12. und ich bin quasi jetzt ab Ende November bis einschließlich Januar auf Tour.
Was?
Genau. In Hamburg und überall in Deutschland.
Wo spielst du in Hamburg?
Im Turmzimmer des Übel und Gefährlich.
Ah,
das ist eine Astra-Stuben-Exil-Geschichte.
Ja, Geschichte. Ich habe da was gehört, das hat dieser Daniel Hüttmann organisiert.
Das hat besagter Daniel Hüttmann organisiert. Da freue ich mich auch derbe drauf. Das wird schön. Wir haben einen sehr, sehr geilen Co-Headliner. Ich möchte The Green Apple Sea nicht als Support bezeichnen. Die spielen an dem Abend mit. Das ist eine fantastische Band, von denen ich selbst Fan bin. Die ich vor x Jahren als auf einem Rolling Stone Sampler entdeckt habe und daraus eine Freundschaft entstanden ist. Und wir spielen ganz viele Shows der Astray Tour gemeinsam. Also Stefan von der Green Apple Sea Solo und ich zusammen mit, also als Joe Astray, wahrscheinlich zusammen mit meinem guten Freund Arthur Gepting, sofern wir noch schaffen, im November
zu proben.
Einmal zusammen für diese Tour zu proben.
Spielt der Schlagzeug?
Nee, der wird ein bisschen Schlagzeug spielen, der wird ein bisschen Synthi spielen, der wird ein bisschen Gitarre spielen müssen. So richtig weiß er noch gar nichts von seinem Glück. Ich bin gerade viel im Proberaum und überlege mir, was er denn eigentlich spielen könnte. Er überlegt sich das von Karlsruhe aus. Und wenn wir es schaffen, noch einmal zu proben und uns beide gut fühlen, dann kommt er mit auf Tour. Ich würde mich da befreuen, weil das ist einer meiner besten Freunde und ein guter Musiker. Aber ich habe auch keine Lust und er auch nicht auf den Stress auf Tour zu fahren und eigentlich nie zusammen geprobt zu haben. Ich für meinen Teil weiß, was ich da tue und ich freue mich voll auf das, was kommt und würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt.
Auf was hast du dich eigentlich am meisten gefreut wieder in Hamburg?
Ich bin ganz frisch erst wieder hier.
Auch eine Kleinigkeit sein.
Die Möglichkeiten im Kulturbetrieb, Inspiration wiederzufinden.
Okay. Bei mir ist es immer, weil ich jetzt des Öfteren, also auch Hamburg kurz mal verlasse für ein paar Tage und sowas, ist es dieses Spätis. Also ja. So Spätis und Menschen. Menschen draußen. Es ist dunkel und Licht.
Ja, Ja, also für mich ist es so, ich habe davor am Rande von Karlsruhe gelebt, bevor ich jetzt wieder hierher gezogen bin und musste, um zum nächsten Kiosk oder Supermarkt zu kommen, immer mindestens 15 Minuten mit dem Fahrrad fahren und jetzt ist es einfach so, ich gehe zur Tür raus und da ist ein Kiosk links, ein Supermarkt rechts, gleichzeitig nerven mich manchmal die vielen Menschen, aber ja, ich habe hier viele Freunde und da freue ich mich drauf, jetzt wieder mehr Zeit mit diesen zu verbringen. Und vielleicht auch auf eine neue Band.
Alles klar. Wir haben eine Playlist, die heißt Astra Colada Nachtasyl. Wenn du gerade Songs hast, von denen du glaubst, das muss auf unsere Hörerschaft losgelassen werden, hast du jetzt die Möglichkeit, das zu tun? Ich würde mich freuen über den ersten Track, mir fällt der Name gerade nicht ein, der erste Track vom neuen Tame Impala Album, was ich fantastisch finde.
Habe ich noch nicht gehört, sehr schön.
Kann ich empfehlen. Und dann führe ich gleich noch einen relativ alten Track hinzu von Underworld Born Slippy.
Kenne ich in der Version von von Get Well Soon.
Von Get Well Soon, der auch richtig, richtig gut ist. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die sehr viel Elektro und sehr viel Underworld gehört haben. Da sind, ich fand mich die ersten drei Songs, die sie rausgebracht haben von der neuen Platte, waren so random. Die hatten irgendwie alle nichts miteinander zu tun, aber in diesem Albumkonstrukt passt das wie Arsch auf Eimer, dass du auf der einen Seite so wirklich klassische Gitarrenlicks hast, die so durchgehend mit einem schleppenden Beat so am Start sind, und auf der anderen Seite hast du halt irgendetwas, was sich anhört wie Born Sleepy Blues 2025. Mhm. Und das finde ich richtig geil. Und der erste Track ist der Shit. Der erste Track fängt halt auch an und man denkt halt einfach gerade so, hä, ist das gerade Phil Collins, der da singt? Und ich habe halt gerätselt, weil das so eine es hört sich an wie eine Probeaufnahme oder Proberaumaufnahme, wo der Sänger halt einfach nur an der Gitarre steht und diesen Song halt ins Handy halt hinein singt, um den Jungs zu zeigen, ey, hört ihr mal diesen Song halt an. Und das haben sie sozusagen als Intro für den ersten Song genommen, was fantastisch ist. Und ich bin auch hundertprozentig der Überzeugung, dass das genauso passiert ist, dass sie nicht gesagt haben, so, wir tun jetzt mal so, als wenn wir das hier mit einem Mikrofon oder mit einem iPhone, sondern der hat das Ding halt aufgenommen als Proberaumaufnahme und dann haben sie gesagt, geil, das ist der Anfang und dann gehen wir in den Song halt hinein.
Das sind eh die besten Aufnahmen, genau diese. Ich würde von The National Mr. November draufpacken, den ich einfach immer wieder gerne mag, von Townes Van Zandt, Lungs. Und von der Band Ida Ren, wenn ich den Namen richtig ausspreche, geht's nur gut.
Geht's nur gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir hören uns vielleicht nächste Woche, aber auf jeden Fall die Woche da drauf. Nicht mit Daniel Hödmann, aber mit irgendjemand anderen aus der Kulturbranche. Hört Joe Astray. Album kommt am 5. oder am 6.12. Und besucht das Konzert im Turmzimmer. Übel gefährlich, wenn ihr aus Hamburg kommt. Ansonsten schaut einfach auf seine Instagram-Seite, wo es auf jeden Fall ihn hinführen wird. Bis Januar.
Danke und tschüss.
Tschüss.